Also jetzt hört er mich vielleicht noch besser. Ich bin ein bisschen heiser, aber geht schon irgendwie. Ja, das ist eine kurze Inhaltsübersicht, was wir so machen wollen. Und nun fangen wir mal an. Sehr viele von euch werden noch alte Hardware zu Hause haben. Man hört man ja meine Stimme richtig. Die meist noch gebrauchsfähig sind, aber eben nicht mehr so leistungsfähig, wie das so für ganz moderne Software üblich ist. Und das kann eigentlich immer noch gute Dienste leisten, so als Schreibmaschine oder fürs Büro zum Rechnen und ähnliches. Und ich denke, ich zeige euch mal, wie das ungefähr funktionieren könnte. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Software, wenn wir die altersschwache Hardware in Gang bringen wollen. Die ehemalige Software, die gibt es ja meist nicht mehr. Oder beziehungsweise kann auch schlecht zum Laufen gebracht werden, weil dann irgendwelche Updates gelaufen sind, die dann auf der alten Hardware nicht mehr funktionieren. Und deshalb mache ich bei solchen Systemen ein ordentliches Debian Linux drauf. Das geht auf fast aller alten Hardware. Manchmal muss man ein bisschen tricksen, aber was hat der Alex heute früh gesagt? Bis zum Pentium 1 läuft noch eigentlich alles und in 4 Jahren, dann sagt er, ist das ausgelaufen, dann läuft das Pentium 1 nicht mehr, aber die meisten werden vielleicht doch schon Pentium 2 Prozessoren haben. So, die gesamten Softwarepakete beziehen sich eigentlich alles auf den Stäbelzweig von Debian. Ich verwende mit Absicht grundsätzlich den Stäbelzweig, weil bei der alten Hardware braucht man sich ja keine Mühe zu geben, nun top aktuelle Software zu nehmen, weil die alte Hardware ist ja auch schon so gebaut, wo eigentlich die Hardware, die jetzt stable ist, damals top aktuell war. In anderen Distributionen werden die Namen sehr ähnlich sein. Die probieren die Paketnamen sehr ähnlich zu halten. Zumindest bei den einfachen, üblichen Softwarepaketen. So, besser?
Ja.
Gut. So, also wir beginnen erstmal das Grundsystem drauf zu spielen. Bei älterer Hardware muss man da manchmal noch sich Mühe geben und mit Disketten starten und ähnlichen. Aber die meisten können schon wenigstens von CD booten. Und dann kann man sich ein einfaches Grundsystem aus dem Netz ziehen und kann das erstmal aufspielen. Dann läuft meist noch kein X. Aber wenn das Grundsystem erstmal läuft, dann hat der Rechner erstmal verloren. Und als nächstes probiert man dann von Xorg-System drauf zu spielen. Also unter Debian heißt das der Paketname Xorg. Weil durch das X-System kann man doch einige Software, vor allem mehrere X-Terms starten. Und dann eben auch zur einfachen Benutzung von würde ich einen einfachen Windows-Manager nehmen. Ich persönlich nehme den IceVM. Der ist ziemlich ressourcenarm und fast komplett mit Tastatur zu bedienen. Es gibt aber auch noch viele andere. So, also wenn man dann an die Anwendung geht, die meisten Büros brauchen mal ein bisschen Tabellenkalkulation. Ich habe mich hier auf diese SC-Tabellenkalkulation gestürzt. Das ist das Spreesheet-Calculator. Und das ist eine komplette Tabellenkalkulation, textbasiert, wird unter N-Kurses dargestellt und hat aber sehr großen Funktionsumfang. Damit ich das mal zeige, müssen wir mal hier irgendwo zu dem. Oder machen wir. Irgendwo Steuer. Oder machen wir 14. Schon eine Weile her. SC. Ich habe hier zum Beispiel mal eine alte Abrechnung von mir. Da sind meine ganzen Ausgaben. Und dann rechnet er immer gleich die Mehrwertsteuer ab und so weiter. Ordnet die in den entsprechenden Kostenstellen zu. Weil ich hier vorne habe ich irgendwo die Kostenstelle da, die 9333 ist die entsprechende Kostenstelle. Dann gibt er mir gleich die entsprechenden Werte raus und es funktioniert eigentlich ziemlich perfekt. Und dann hat man die Zusammenstellung entsprechend nach den Kostenstellen und zum Jahresende ist es dann komplett. Das ist ohne viel Schnickschnack und hier unten ist sogar noch Privatfahrtenbuch. Das wird auch noch mit eingerechnet, um die Privatkilometer auszurechnen. Muss ja alles stimmen. Also das ist mal ein Beispiel für die Tabellenkalkulation. Und damit man mal sieht, das sind nicht einfach nur einfache Zellen. Hinter jeder Zelle steckt einmal den Inhalt, den man sieht. Dann eine Formel im Hintergrund, die steht hier oben in der Kopfzeile. Das ist also eine Summenformel. Irgendwie durch zwei und sowas weiß ich. Und man kann aber auf die Zelle auch noch eine Notiz schreiben und noch eine Zeichenkette. Also in einer Zelle können vier Sachen stehen. Ist ein bisschen verwirrend, aber vernünftig ist es, wenn man das eben die Zelle dafür nimmt, für was er gedacht ist. Und wenn man rechnet damit, dann stehen die entsprechenden Formeln da und die Werte werden angezeigt. So. Ein weiterer Vorteil von dem SC ist, dass das fast komplett wie die VI-Bedienung funktioniert. Wenn man sich immer an den Editor gewöhnt hat, dann kommt man mit dem SC auch sehr gut zurecht, weil die Bedienung sehr ähnlich ist. Und das speichert in einem ziemlich platzsparenden Textformat ab. Also die Dateien sind dann verhältnismäßig klein. Ist keine große Formatierung ringsrum mit Fettdruck und Ähnlichem, sondern das ist alles in einem einfachen Textformat abgespeichert. Kann man auch so lesen, wenn man mal wirklich kein SC zur Hand haben sollte. Man findet leider nur wenig Dokumentation in deutscher Sprache und weil ich das nicht gefunden habe, habe ich hier so ein bisschen selber geschrieben. So eine Kurzanleitung, wer das dann nachher haben will, kann hier vorne noch eins in Empfang nehmen, dass man mal so kurz sieht, welche Taste für was zuständig ist. So, als nächstes brauchen wir ja immer mal einen Texteditor, irgendwelche Texte müssen wir immer mal schreiben. Wie gesagt, ich habe mich auf den BIM verlegt, weil wie gesagt, der SC ist ja auch ähnlich. Und der BIM ist eine Erweiterung des Standard VIs, also der Standard-Editor unter fast allen Unix-Systemen. Und wer das lernen will, besonders für die Anfänger, empfehle ich immer dieses WIM GTK. Da ist noch ein X-Fenster ringsrum und da sind die die ganzen Funktionen ein bisschen beschrieben. Und da kann man das sehr schön lernen. Ich kann das ja mal hier vorführen. Also sieht dieser WIM GTK aus. Und da hat man hier oben die ganzen Funktionen. Die hat man hier alle drin. Und da kann man das alles lernen. Und gleichzeitig stehen auch die Tastenkombinationen, die man im WIM verwenden muss, wenn man keine Fläche oben ringsherum hat. Ja, wie gesagt, das ist der WIM GTK. Es gibt unter Linux auch noch sehr viele andere Editoren, die gehen im Prinzip alle. Ich brauche den WIM hauptsächlich, um die LaTeX-Datei zu schreiben, was jetzt gleich als nächstes kommt. Um nicht komplizierten in Anführungsstrichen, ein speicherfressendes Programm zu haben, wie den OpenOffice bzw. LibreOffice, verwende ich grundsätzlich LaTeX Textsatzprogramm. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das nach einer Weile sich reingearbeitet hat, kann man damit eigentlich alles, was man so als Büroarbeiten braucht, schreiben und drucken. Also wie gesagt, das ist ein Textsatzprogramm. Und da gibt es jetzt gleich wieder ein Zusammenspiel zwischen der Tabellenkalkulation und dem Textsatzprogramm. Die Tabellenkalkulation hat nämlich ein Ausgabeformat für LaTeX und gibt gleichzeitig LaTeX-Tabellen raus, sodass die zwei eigentlich ganz gut zusammenarbeiten. LaTeX ist ja keine Textverarbeitung, hatte ich schon gesagt. Man sieht nicht gleich das, was man kriegt, aber das ganze Layout wird dem Buchdruck nachempfunden. Und man braucht sich um fast nichts zu kümmern. Man schreibt den Text und es werden dann noch ein paar Programmierungen oder Formatierungen ringsherum geschrieben. Und dann wird das übersetzt und in einem Betrachter schaut man sich dann an. Und dann wird es gedruckt. Funktioniert eigentlich ganz gut. Man hat ja meistens seine vorgefertigten hier in der Briefe oder eben auch Rechnungen und ähnliches. Ich drucke alles damit, egal ob Rechnungen und die ganze Steuerabrechnung und es wird alles in LaTeX übersetzt und dann alles in LaTeX auch gedruckt. Und um das dann anzugucken, bietet sich der GV, der Ghost View Betrachter an. Da kann man PS und PDF angucken. Ich persönlich zu Hause arbeite eigentlich fast nur mit PS-Dateien, weil ich das PDF nicht unbedingt brauche. Aber wie gesagt, PDF-Dateien kann man damit auch angucken. Und die meisten durften ihn schon mal gesehen haben. So sieht er aus. Ist nicht viel dazu. Man lädt dann irgendeine PDF-Datei rein. Was haben wir da gerade? Haben wir gerade was Schönes? Was ist das? Klingt interessant. Ja, irgendwas ist es. Ach, das ist ein Beitrag, den ich in der Zeitung geschrieben habe. Über freie Software. Freibier für alle.
Genau.
Was?
Kannst du aus dem Programm gleich gucken?
Das Bier nicht. Ja, der hat hier oben hier alles drucken, beziehungsweise nur einzelne markierte Seiten drucken hier drüben. Und das geht eigentlich sehr gut. Wie gesagt, du kannst PDFs angucken, du kannst PS-Dateien angucken. und es geht eigentlich, ist ein kleines X-Programm ohne großen viel Schnickschnack. Und wenn du jetzt hier auf Drucken drückst, theoretisch, dann kommt dann hier dieser LPR und dann kannst du doch angeben, wenn du mehrere Seiten drucken willst und dann ist es erledigt. Halt, abbrechen. So, was haben wir denn noch? Ja, und eigentlich schon fast zum Schluss ist der Midnight Commander. Den braucht man eigentlich immer mal, wenn man irgendwo die Dateien hin und her schieben will. Der Midnight Commander ist ja dem Norton Commander nachempfunden, den vielleicht einige Ältere noch aus DOS-Zeiten kennen. Und der läuft in der Konsole wie unter X, also man kann sich schon recht gut dran gewöhnen. Er hat sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Programme dort mit einzubinden. Verschiedene Betrachterprogramme, verschiedene, was weiß ich, FTP-Klienten und auch Samba und was weiß ich. Da kann man allerhand machen. Muss man, ist aber eine eigene Kategorie, da kann man sich allerhand reinfitzen. Man kann auch Videos angucken und sonst was. Man muss bloß die umliegenden Programme haben, die der Midnight Commander verwendet, um das anzugucken. Ansonsten ist das so das Übliche. Wie immer. Ja, wir können vielleicht mal hierher gehen. Quit. Haben ja bestimmt schon viele gesehen. Also hier hat man diese zwei Fenster und kann dann entsprechend rüber und über. Zum Beispiel hier kann man mehrere, mit der Einfügetaste kann man mehrere Dateien kennzeichnen und dann hier unten stehen die Funktionen, die man hat, kopieren, bearbeiten, verschieben und so weiter. Ja, dazu ist noch zu acht zu sorgen. Wer den erst installiert, empfehle ich immer lynxartige Bewegungen. Da hat man den Vorteil, dass man mit den Cursor-Tasten in den Verzeichnissen hier wechseln kann, ohne erst auf den Doppelpunkt zu gehen und um ins Verzeichnis zurückzukommen. Das geht dann ziemlich schnell. Ja, das war erstmal das Wichtigste. Also ansonsten Anwendung, ein verhältnismäßig schlanken Eiswiesel, der geht schon noch, auch mit älteren Rechnern. Ansonsten hatten wir heute früh, hatte Axel ein paar Internetbrowser vorgestellt, die dann auf noch schlechteren Maschinen laufen. Wer sich an die Bildbearbeitung wagen will, das GIMP geht auch bei den alten Kisten, aber bitte keine Wunder erwarten, das dauert dann etwas länger. Weil bis er die Bildverarbeitung durch hat, dauert schon eine Weile. Ja, und dann, was ich immer noch empfehle, zur Paketverwaltung, die apt-sh. Und ansonsten gibt es noch vieles, vieles mehr, jeder nach seiner Fassung. Man sollte durchaus mal gucken, es gibt so einige Programme, die besonders auf der Konsole funktionieren, die durchaus sehr leistungsfähig sind und die auf fast aller alten Hardware noch ganz gut laufen. Und da muss man auch nicht viel Rücksicht nehmen, da kann man auch mal einen alten Macintosh nehmen oder sowas, denn ein X-Term-Fenster kriegt man eigentlich überall auf. Ja, das war es eigentlich schon fast. Ja, da könnt ihr eigentlich noch ein paar Fragen stellen. Das ist das Textpräsentationsprogramm. Das haben mehrere geschrieben. Das beruht rein auf der Konsole. Also ich habe es hier im X-Term laufen, aber beruht auf der Konsole. Und ich kann das auch ohne X aufführen. Was?
Wie heißt dieses?
TPP, Textpräsentationsprogramm. Also es das heißt dann irgendwie auf Englisch, aber...
So, gibt es noch weitere Fragen?
Gibt es noch Na, wir hatten ja gerade hier einen Mut, ja. Einen Mut am Start, würde ich sagen.
Okay, noch weitere Fragen?
Keine Fragen mehr.
Was mich interessiert, wie bekommst du einen alten PC, der nicht von der CD bootet, noch an Start?
Na, entweder
gelingt es dir noch irgendwelche Boot-Disketten zu bauen oder so?
Es gibt auch noch verschiedene alte Distributionen, die du noch mit Boot-Diskette laufen lassen kannst.
Okay, also du hast noch ein Diskettenlaufwerk, wo du die Medien auch erzeugen kannst.
Ja, das habe ich auch noch. Aber ich meine, man kann natürlich notfalls auch probieren, auch bei solchen alten Kisten ein Laufwerk anzuschließen, wo die CD eben doch voll startet, über USB oder sowas.
Okay, gut. Ja.
Oder ich kann da auch was sagen, also ich habe meine Platte ausgebaut, dann an einem normalen Rechner gehangen, dort das Linux installiert und dann wieder in den alten.
Okay, das, also die Antwort war jetzt für die Streamhörer.
Das wäre auch noch eine Idee.
Die Platte ausbauen und dann in einem moderneren PC installieren und dann wieder zurücksetzen auf den alten PC.
Ja. Ja, ja.
Nicht auf den eigenen Rechner, sondern eben auf die Platte.
Okay.
Nö.
Okay, dann vielen Dank. Und das war jetzt die letzte Session. Und der Linux-Tag endet jetzt für heute.
Und
morgen um 10 geht es dann weiter.